Seid ein wenig unfair euren Wettbewerbern gegenüber.
Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf. Bank neu denken. Der Podcast für mutige Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Es geht um mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle. Banknutzer, Bankinhaber, Bankmitarbeiter und die Bank selbst.
Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group lädt dich Ulrich Zimmermann ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen.
Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und zukunftssicher.
Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
Seid ein wenig unfair dem Wettbewerber gegenüber. Das ist ja ein interessanter Inhalt für die neue Folge Bank neu denken. Wieso soll man plötzlich unfair sein? Das ist natürlich ein wenig, wie soll man sagen, provokatorisch gemeint. Wir kennen ja alle das Thema, dass so wirklich viel Spaß im sogenannten Vertrieb betrieblicher Altersvorsorge ja gar nicht macht. Jeder hat schon irgendeinen guten Kumpel. Die eigenen Marktanteile sind auch eher lausig. Und heute geht es in der Folge darum, mal einen ganz anderen Weg zu diskutieren. Und dafür habe ich wieder einen Gast an Bord. Wie immer ein nischenorientierter Spezialist, der sich seit ganz vielen Jahren mit einer besonderen Form der betrieblichen Altersversorgung auseinandergesetzt hat. Und deswegen werden wir über zwei Dinge reden, nämlich über die Ertragschancen für euch als Bank und das Minimieren von Risiken für euch als Bank und für eure Unternehmerkunden. Und genau dazu sage ich erstmal herzlich willkommen, Ralf Werner Barth, heute hier bei uns im Bank Neudenken Podcast.
Hallo Uli, herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass ich heute bei dir dabei sein darf.
Ja, gerne. Du bist ja ausgewiesener Spezialist schon seit ewigen Zeiten. Damit wir ein wenig Eindruck davon vermitteln, wer du bist. Ganz kurz, du hast ja als Malermeister mal begonnen, mit allen Meriten, die man dazu braucht, und hast dich dann in das Thema Versicherungen eingefuchst, hast dich ewig lange mit dem Thema D&O-Versicherungen auseinandergesetzt und Rechtsschutzkomponenten und die letzten mehrere Dutzend Jahre, wenn man das so sagen darf, auch mit dem Thema betriebliche Altersversorgung auf eine besondere Art und Weise. Was habe ich vergessen? Wie weit passt das?
Naja,
viel vergessen.
Fängt schon an, dass ich es nicht bis zum Malermeister gebracht habe, weil ich schon etwas vorher gemerkt habe, dass meine Fähigkeiten in anderen Bereichen ausgeprägter sind als im Handwerk. Ansonsten ist die Entwicklung, die du aufgezeigt hast, schon ziemlich korrekt. Die Besonderheit ist halt, dass ich mich seit 1998 um das Thema der Haftung aller möglicher Teilnehmer des Versicherungs-, des Finanzdienstleistungsmarktes kümmere und aus der Haftung von Einzelnen bis hin zum gesamten Unternehmen und natürlich den Inhabern oder Geschäftsführern, Vorständen, mir auch ganz, ganz viel dieser Schadensfälle vorgelegt wurden, wo man dann sagt, wow, da war ja Murphy's Law oder sonst was am Wirken. Da wäre ja nie jemand drauf gekommen, dass so etwas passieren kann. Und aus diesen spannenden Erfahrungen heraus habe ich dann meine Schlüsse gezogen und auch oft nach Lösungen geschaut.
Du hast ja auch einen gemeinnützigen Verein, den VSAV. Was macht denn der grundsätzlich?
Ja, der VSAV war für mich die Überlegung, Sonderlösungen für die Zielgruppe, einmal der Vermittler, der Berater, aber auch der Unternehmer zu schaffen. Und Wenn du das, sag ich mal, für eine größere Gruppe machen willst, brauchst du einen eigenständigen Tarif. Also nicht jedes Mal jede Versicherung mit dem Einzelnen auskarteln, sondern möglichst gebündelt Vorteile herauszuholen, die du als Einzelner oder für den Einzelnen nicht bekommst. Und so haben wir vor exakt 20 Jahren den VSAV gegründet mit 7 Mitgliedern. Heute sind wir 750 und haben Rahmenverträge wie zum Beispiel weiter wachsende Versicherungsschutz. Also kleines Beispiel, die bei uns versicherten Vermittler in der Vermögensschadenshaftpflicht, deren Tarif wächst jetzt mit dem Januar automatisch weiter, weil sie natürlich künstliche Intelligenz einsetzen bei ihrer Beratung, aber die war bisher nicht versichert in den Tarifen. Und alle unsere Vermittler in unserem Rahmentarif sind jetzt automatisch mit diesem versicherten Baustein künstliche Intelligenz Einsatz bei der Arbeit jetzt plötzlich mitversichert, ohne dass sie mehr bezahlen müssen, weil wir dafür gesorgt haben, den Tarif so zeitgerecht zu aktualisieren.
Jetzt sind wir ja hier im Bank Neudenken Podcast und die Menschen, die den hören, sind entweder Bankvorstände, Firmenkundenleiter, Privatkundenleiter, Berater, Beraterinnen in regionalen Genossenschaftsbanken und Sparkassen oder ähnlich regional tätigen Unternehmen. Und wenn die jetzt gerade schon die Haare zu Berge stehen haben, zu sagen, wie, wir kannibalisieren doch nicht unser Geschäft. Nee, da geht es auch nicht drum. Ich versuche es mal aus meiner Sicht darzustellen. Wir haben ja, wenn wir richtig gucken, egal ob es jetzt Genossenschaftsbank oder Sparkasse, haben wir ja eigentlich eine Kundenreichweite von, wenn wir auf dem Land sind, in der Regel ja von plus minus 50%. Wenn wir beide zusammennehmen, dann erreichen wir sicher 90% der Bevölkerung über eine der beiden Bankengruppen, wahrscheinlich schiere 100. Wenn man sich dann anguckt, wie viel Anteil wir im Versicherungsgeschäft haben, dann würde man normalerweise das Wasser in die Augen kriegen. Oder wenn ich nicht so viele graue Haare hätte, würden sie mir auf einen Schlag wachsen. Oder Ralf Werner, würden sie ausfallen. Wir reden ja über Prozentsätze, die liegen deutlich unter 10%. Also alles, was wir hier sagen, geht nicht darum, jetzt das bestehende Geschäft zu kannibalisieren, sondern wir reden über die anderen 90% vom Geschäft, die wir nicht machen, um zu gucken, wie kriegen wir mit intelligenten Lösungen einfach einen Marktanteilsstück einfach weiter und möglicherweise auch in Kombination mit dem, was schon da ist, was ja schlau wäre. Und Ralf Werner hat eben über Haftungsrisiken gesprochen und eigentlich war das der Einstieg in das Thema betriebliche Altersvorsorge. Und ich habe neulich in der Fachgruppe Nachfolge, der KMU-Beraterverband, wo ich auch schon seit vielen Jahren Mitglied bin, haben wir über Due Diligence-Prüfungen im Rahmen der Nachfolge gesprochen. Und da ist auch ein Kollege, der guckt sich die Haftungsrisiken mit ganz klassischen betrieblichen Altersvorsorgedingen an, was Ralf Werner auch in der Richtung tut. Und die meisten von uns normalen Unternehmern haben, wie heißt das auf Neuhochenglisch, not a clue at all, welche Haftungsrisiken wir eingehen, wenn wir eine betriebliche Altersvorsorge für unsere Mitarbeiter abschließen. Und dazu wäre es jetzt cool, Ralf Werner, wenn du uns ein wenig mal hinter die Kulissen gucken lässt, dass wir haften ja schier für alles als Unternehmer, haben nichts davon, das Geld ist weg und am Ende halten wir noch den Kopf mit privatem Vermögen auch noch dafür hin, dass dieser Vertrag erfüllt wird. Was genau kaufen wir uns denn ganz klassisch ein? Über die Lösung reden wir nachher, wie man das vermeiden kann und wo das Geschäft für die Bank drin ist. Aber was kaufen wir uns denn eigentlich an Risiko ein, wenn wir dem Mitarbeiter eine BAV-Lösung möglich machen?
Naja, der erste Schritt ist, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, dem Mitarbeiter eine betriebliche Altersversorgung einzurichten, also zu ermöglichen, so steht es im Gesetz. Das heißt, auch wenn ein Mitarbeiter keine betriebliche Altersversorgung macht, nie danach gefragt hat, aber nach 10 Jahren kommt und sagt, Mensch, hätte man mich informiert, dass es eine betriebliche Altersvorsorge gibt, das hätte ich ja gemacht, und das dann rückwirkend einklagt, dann besteht schon das erste Problem für den Unternehmer.
Der wird gewinnen.
Er wird einfach hier zahlen müssen, wenn er nicht nachweisen kann, dass er den Arbeitnehmer mal informiert und ihm eine Möglichkeit angeboten hat.
Also da weiß ich, dass das relativ viele Bankberater ihren Kunden erzählen und die das trotzdem immer noch nicht machen. Aber zumindest mal habe ich den Eindruck, dass ganz viele Berater an der Stelle schon sensibel sind. Und das ist auch gut so. Und da kann man auch gar nicht laut genug trommeln, aber das ist schon mal erstes Risiko. Er seid gesetzlich verpflichtet und haftet dafür, wenn er das nicht tut. Und
Genau.
wenn wir das machen, was haften wir denn dann?
Ja, im Grunde genommen ist ja das überwiegende betriebliche Altersvorsorgengeschäft gewandelter Lohn. Das heißt, Entgeltumwandlung, der Arbeitnehmer sagt, ich nehme von meinem Lohn 100 oder 200 Euro, in der Spitze über 300 Euro, und lasse die jetzt in einen betrieblichen Altersversorgungsvertrag fließen. In der Regel sind die Angebote Versicherungslösungen
Ja, meistens, allermeistens.
mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen, mit ganz unterschiedlichen Kostensätzen und am Ende des Tages eben auch mit ganz unterschiedlichen Provisionssätzen belegt. Was die meisten Arbeitnehmer nicht wissen, dass die Provisionen erstmal von dem Geld abgezogen werden, das sie in diesen Vertrag hineinzahlen. Scheint für den Arbeitgeber angenehm zu sein, dass die anderen mal die Honorare und Provisionen bezahlen. Aber am Ende des Tages handelt es sich ja um verdienten Lohn, also gewandelten Lohn. Und der hat zu 100% da zu sein. Ist er das noch in dem Moment, wo er in die Versicherung fließt, ist die spannende Frage. Was gehen von den 100 Euro oder 200 oder 300 Euro ab? Oder anders gesagt, was ist davon noch da, wenn dieser Betrag erstmal bei der Versicherung angekommen ist?
Also wir tun mal so. Da gehen 250 Euro im Monat weg, sind also 3.000 Euro im Jahr. Der ist 30 Jahre da, da müssten irgendwie 90.000 Euro gewandelter Lohn irgendwo noch da sein.
Genau.
Minus weichen Kosten, also Provisionen, Verwaltungskosten, wie auch immer. Wie viel stehen dem Mitarbeiter denn gesetzlich zu von den 90.000 eingezahlten, ehemals geschuldeten Arbeitslohn?
Das ist jetzt sehr gesetzlich stehen ihm ja zwei unterschiedliche Dinge zu. Einmal steht im Versicherungsvertrag natürlich drin, dass da manchmal Tarife drin sind, die nicht mal das eingezahlte Kapital zusagen. Auf der anderen Seite gibt es aber eben, wie gesagt, das Arbeitsrecht. Und das Arbeitsrecht ist eindeutig über dem Versicherungsrecht angesiedelt. Und wenn ich nun mal gewandelten Lohn habe, der zu 100% da sein soll, und ich habe 90.000 Euro dort einbezahlt als Arbeitnehmer, und ich kriege jetzt eine Auswertung mit 81.000 oder gar weniger, die als Versicherungsleistung oder als Geld vorhanden sind und ausgezahlt werden sollen, dann habe ich da schon wieder einen Ansatz, wo ich mit meinem Arbeitgeber möglicherweise in eine Diskussion gehen kann.
Also, machen wir mal glatte Zahlen. 90 haben einbezahlt, 80 sind noch da. Der Mitarbeiter hat eine gute Rechtsschutzversicherung und sagt seinem Arbeitgeber: Jungs, ich habe da 90 Kilo reingetan, die hätte ich auch gerne wieder raus. Über Rendite haben wir noch gar nicht gesprochen, aber 80 ist einfach intolerabel. Und das wäre jetzt nur ein Mitarbeiter. Wer haftet jetzt dafür?
Ganz klar, der Arbeitgeber. Denn das steht eben auch im Betriebsrentengesetz Paragraph 1. Der Arbeitgeber ist der, der das Angebot und die betriebliche Altersversorgung ermöglichen muss. Und er ist auch derjenige, der für die Ergebnisse verantwortlich ist.
Also wenn die Versicherung, das kommt ja selten vor, aber es gibt ja, du hast mir das neulich mal erzählt, relativ viele auch wackelige Versicherungen. Wenn die jetzt grätscht und ganz ausfällt oder nur die Hälfte erfüllt oder das Geld veruntreut hat oder ist irgendwie weg, dann reden wir nicht über 10.000 Euro Schaden, sondern bei unserem Musterbeispiel mal über 90.000.
Ja, ich habe dir ja ein Dokument zur Verfügung gestellt von einer Pensionskasse, die von der BaFin erstmal auf Eis gelegt wurde und dann nach Sanierungsplan wieder weiterarbeiten durfte. Ich will da jetzt mal keine Namen nennen. Und diese Pensionskasse, das haben wir ja schriftlich, hat dann ihre Versicherten, also die Arbeitnehmer, angeschrieben, dass es ihr leider nicht möglich ist, die Renten wie angedacht zu bezahlen. Und es werden halt zwischen 27 und 30% weniger an Renten ausgezahlt werden. So.
Okay, dann haben wir keinen Komplettverlust, aber dann werden wir 30% von 90.000 abziehen, haben wir dann 60.000 Auszahlung und nicht 90.
Genau. Und in diesem Schreiben weist die Pensionskasse explizit auf das Gesetz hin und sagt, gibt es die Möglichkeit, diese Defizite, diese Leistungsminimierung, Reduzierung auszugleichen? Ja, die gibt es. Im Gesetz steht, Ihr Arbeitgeber muss für die Differenz aufkommen. Wir haben uns den Arbeitgeber, und dann war der eingedruckt, hier vorgemerkt, geh doch mit dem ins Gespräch und schau, wie du die Differenz ausgeglichen bekommst.
Ja, kann man ja sagen, ja, bei einem Mitarbeiter, okay, halt mal aus. Wenn das aber schon 10 Mitarbeiter sind, weil die alle bei der gleichen Kasse versichert worden sind oder, dann haben wir schon langsam mehr richtige Zahlen. Also bei der Due Diligence-Prüfung für die Nachfolge ist das immer auch eine Preisverhandlungsfrage im Kaufpreis eines Unternehmens. Jetzt könnte man ja als Bankentscheider sagen, jo, und was geht mich das alles an? Ja, genau, was geht euch das alles an? Das sind Risiken, die ihr nicht seht, die nicht in den Bankgesprächen, im Jahresgespräch, die nicht in der Bilanz stehen. Die sind ja durchgebucht und trotzdem sind sie als Verbindlichkeit da. Und zwar auch nicht in der GmbH-Bilanz, sondern eigentlich beim dem, was wir uns gerne als Sicherheit vom Unternehmer abtreten lassen, auf der Privatsphäre. Weil da ist ja die GmbH durchaus ein Vehikel, wo das mit der beschränkten Haftung nicht stimmt, weil an der Stelle haftet, oder wie ist das, Ralf Werner, wer haftet? Der Unternehmer privat.
Nun, als erstes habe ich immer das Unternehmen, das die Ansprüche begleichen muss. Das ist vollkommen klar. Dafür hat man ja von Steuerberaterseite immer den Tipp bekommen, mach eine Gesellschaft wie eine GmbH, da hast du dein Haftungsrisiko begrenzt. Aber mittlerweile gibt es ja eine völlig erweiterte Gesetzgebung, die ganz klar immer darauf hinweist, hast du als Unternehmer nicht ausreichend die Haftungsrisiken begrenzt, die da sind, und die schlagen durch auf das Unternehmen und führen dem Unternehmen entsprechenden Schaden zu und gegebenenfalls reicht das sogar nicht aus, dann steht immer der Unternehmer dahinter mit seinem privaten Vermögen mit in der Haftung. Und da sind sich viele GmbH-Geschäftsführer, glaube ich, überhaupt nicht im Klaren.
Deswegen lohnt es sich ja auch, hier drüber zu sprechen, weil auf der einen Seite ist es, glaube ich, ich unterstellt euch mal dann die positive Verantwortung für eure anvertrauten Unternehmer. Dumm sterben lassen hört ja nicht zum Förderauftrag. Also da ist es schon so, dass wir sagen müssen, eigentlich, wenn wir über unsere Vertragspartner das abschließen oder wenn wir wissen, dass die das mit fremder Leute Vertragspartnern abschließen, dann müssten wir immer wissen, dass wir an der Stelle Risiken in den Büchern haben, die wir nicht sehen.
Ja.
Und das eine Risiko ist, bei pfiffigen Übergaben gucken die Käufer hin, was kaufen sich dann da ein. Dann wäre es relativ cool, wenn es funktioniert, sonst bleiben wir auch auf trockenen Dinger sitzen. Manchmal haben wir noch Restvaluta, die abgelöst werden müssen oder. Dann wäre es relativ cool, wenn wir die Risiken im Griff hätten und dann auch ein Kauf und eine Nachfolge möglich werden. Und wenn die aus den Gründen, wie ich schon öfter erlebt, nicht stattfinden können, weil dem Käufer die Restrisiken zu groß sind, zu sagen, nee, du hast ja Pensionsrückstellungen drin, die sind nicht rückgedeckt, die sind, ich weiß nicht was alles. Da gibt es relativ viel Unmut. Und dann haben wir neben den Risiken in der Regel ja auch damit gar kein Geschäft gemacht. Und das wäre jetzt die andere Frage, wenn ich meinen Mitarbeitern zusagen muss, Das Geld fließt aus dem Unternehmen zu Versicherern in großen Mengen. Und am Ende hafte ich auch noch ganz zur Not mit privatem Vermögen als Unternehmer dafür. Dann ist das ja nicht so die allersexyste Lösung. Was haben wir denn für eine Alternative? Über die wollten wir ja reden und auch die Ertragschance für die Bank aufzeigen.
Naja, das Gesetz sagt ja ganz klar, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung ermöglichen muss. Die kann über ihn selbst und den eigenen Betrieb stattfinden oder über einen Dritten. Genauso lautet der Gesetzestext. Zuerst über den eigenen Betrieb oder über einen Dritten. Und ganz egal, über wen er es macht, er muss dafür haften.
Ja,
So.
genau, sehr schön zusammengefasst. Ganz egal, für wen das macht, er muss dafür haften, genau. Und das heißt zu Deutsch,
Na, das heißt zu Deutsch,
er darf eine Entscheidung treffen.
er darf eine Entscheidung treffen. Er darf die Entscheidung treffen, das Geld fließt zu mir in das Unternehmen und ich trage die Verantwortung dafür und habe ein Steuerungsmöglichkeit. Ich stehe wie ein Kapitän auf dem Deck und entscheide, wie das Geld sich entwickelt, wo es hin eingesetzt wird, ob es in meinem Unternehmen sogar mitwirkt, ob es meine Liquidität und wirtschaftliche Basis stärkt oder ob es einfach aus dem Unternehmen wegfließt. Ich sämtliche Handlungsspielräume abgebe, aber für das Ergebnis trotzdem hafte.
Ein spannender Punkt, oder? Lass uns
Ja.
mal ein bisschen über Erträge oder über Summen reden, damit wir eine Vorstellung kriegen. Wir haben es ja mal so für Spaß für mein ehemaliges Unternehmen ausgerechnet, das ich ja 18 Jahre hatte. Meine Mitarbeiter hatten alle betriebliche Altersversorgung, Klammer auf, Klammer zu. Damals war ich noch zu blöd, das zu wissen, aber bei diversen Anbietern. Und wenn ich das Geld im Unternehmen hätte behalten hätte, so rum, dann wären es 1,2 bis 1,3 Millionen gewesen, die nach 18 Jahren nicht abgeflossen, sondern noch da wären. Das würde ja meinen Verkaufspreis um 1,2 bis 1,3 Millionen erhöht haben. So hat es da aber nichts getan. Ich hätte auch in der Zwischenzeit 1,2 bis 1,3 Millionen Liquidität in der Reserve aufgebaut und hätte ja aus Augen der Bank hätte ich ja eine völlig andere Bonität gehabt, wenn da nochmal siebenstellig Geld in der Ecke liegt, über die ich ja verfügen kann.
Ja.
Und dann müsste man sich als Bank jetzt fragen, ja, warum erzählt ihr mir das alles? Wo ist jetzt unser Geschäft? Ralf Werner, wo ist das Geschäft?
Naja, das Spannende ist doch, wenn ich meinem Kunden stärke, dann kriegt er das, glaube ich, auch mit. Wenn ich meinem Kunden sein Unternehmen sicherer mache, weil ich Abflüsse gar nicht zustimme, sondern weil ich dazu beitrage, dass das Geld im Unternehmen bleibt, dann habe ich einen stärkeren, wirtschaftlich stärkeren Partner als Bank, einen wirtschaftlich stärkeren Kunden. Und je besser der sich weiterentwickelt, desto größer ist, glaube ich, auch der Spielrahmen von Anlagen bis zu Krediten, die ich mit diesem Kunden machen kann. Das heißt, betrachte ich den als einen förderfähigen Partner, dem ich die Ratschläge und Tipps in die richtigen Richtung gebe, stabilisiert das auch meinen Kunden. Wir alle wissen, wie viel Aufwand es bedeutet, einen Kunden neu zu gewinnen, der, sag ich mal, eine gewisse Ertragskraft mitbringt. Also, wie viel einfacher ist es, Bestehende in der Pflege so zu steuern, dass deren Ertragskraft und wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft viel besser ist?
Wenn wir es doch mal im Tagesalltag angucken, wir haben jetzt so eine Firma, ich nehme mal so plus minus die Größe, die ich früher hatte, plus minus 20 Leute, die haben wir ja relativ oft. Jeder hat 250 Zusage, vereinfachte Zahlen sind dann 5.000 Euro, die im Monat Liquidität vom Konto wegfließen. 60.000 im Jahr, in 20 Jahren 1,2 Millionen. Nehmen wir den Geschäftsführer noch dazu, mit vielleicht ein bisschen größeren Beträgen, muss er ja auch haben, weil keine gesetzliche Rente und so, dann sind wir ja schnell bei 100.000 Euro Abfluss im Jahr. Ziemlich schnell. So, und
Genau.
jetzt wieder zurück in die Bank geguckt. Also nochmal Obacht, wir reden jetzt nicht über die 5 bis 7% Marktanteil, die wir schon haben, sondern wir reden über die 90 plus Marktanteil, die wir nicht haben, die irgendwelche fremden Dritten haben und nochmal die Geschäfte machen, die ihr als Bank unbekannterweise latent in den Büchern habt, an denen wir aber nichts mitverdienen und an deren Aufklärungspflichten wir auch bis jetzt keinen Wettbewerbsvorteil ziehen. Nur noch mal notabene, über was reden wir denn da? Bitte nicht Kannibalisieren der bestehenden Geschäfte, sondern Ausbau der noch nicht vorhandenen. Nur noch mal klar zu gucken. Wenn wir uns so eine Lösung angucken, wie kann denn Geld im Unternehmen bleiben? Also bleiben wir mal einfach in runden Zahlen gesprochen, 20-Mann-Unternehmen, rauf und runter rechnen ist ja leicht. Es bleiben 100.000 Euro im Unternehmen, werden aber steuerlich genauso betrachtet, wie wenn wir das jetzt in der BAV-Lösung einbezahlt hätten.
Sie werden steuerlich sogar besser betrachtet, als wenn wir sie
Okay.
in eine Versicherungslösung abgegeben werden. Denn für die Zusagen, die ich meinen Mitarbeitern mache, die nicht von Dritten kommen, für die ich aber trotzdem hafte, jetzt mache ich die Zusage selbst und für diese Zusage generiere ich auch noch steuerliche Vorteile. Also ich habe auch noch einen weiteren Aspekt, nämlich ein Steuervorteil, der mir zuerkannt wird, indem ich die Zusagen, die ich mache, mit 20% pauschal über die nächsten 8 Jahre steuerlich gefördert werde.
Das heißt, wir ja sagen jemand eine Rente zu, in Höhe
Ja.
von, keine Ahnung, einmal Anzahlung bei Rentenbeitritt 50.000 Euro
Mach, genau.
und dann kriegen wir dann nochmal 20% extra Steuerrabatt.
Genau, wir haben dann 8 Jahre lang aufgeteilt, diese 20% von 50.000 sind ja 10.000. Ja, das heißt, ich kann jetzt pro Mitarbeiter, wenn das einheitlich wäre bei den 20 Mitarbeitern, 1.250 Euro die nächsten 8 Jahre abziehen. 20 Mitarbeiter mal 1.250. Das heißt, ich habe jedes Jahr die nächsten 8 Jahre 25.000 Euro Steuervorteil. Alleine, weil ich diese Zusagen getätigt habe. Jetzt könnte man sehen, hier kann ich ja natürlich auch ein ganz anderes Bindungsinstrument oder Mitarbeitergewinnungsinstrument aufbauen, indem ich sage, lieber Mitarbeiter, wer zu uns kommt, der kriegt von uns gefördert und unterstützt bis zu 50.000 Euro Altersvorsorge zugesagt. Ich kann das sogar so gestalten mit einem kleinen Beitrag, den ich als Arbeitgeber leiste, dass der netto fast keinen Aufwand betreibt, der Arbeitnehmer. Und damit habe ich natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich mit Fachkräften kämpfe, nicht nur mit dem Gehalt arbeiten zu müssen, sondern zu sagen, ich kann dir hier noch 50.000 Euro Rente fast zum Nullaufwand für dich selbst zur Verfügung stellen. Und witzigerweise kann ich dieses Konzept auch alle paar Jahre, 3, 4, 5 Jahre, wie so eine Art Rentenkarriere ansetzen. Ich habe eine Menge Möglichkeiten, den Unternehmer einfach zu stärken. Und wenn ich als Bank so ein System unterstütze und meinen Bankkunden damit unterstütze, dann hat der auch die Sicherheit, andere Mitarbeiter zu gewinnen, Fachkräfte länger zu halten. Es gibt ganz viele Steuerungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, aus diesem Einsatz der Möglichkeiten.
Wo ist denn, wir hatten eben die Zahl mal 100.000 Euro aufgerufen pro Jahr. Wo sind die denn? Wenn sie nicht zur Versicherung abfließen, wo bleiben oder fließen die denn hin?
Also ich glaube, die Bank hat mit Sicherheit eine Möglichkeit, ein Konto für den Arbeitgeber aufzumachen, wo dieses Geld rausfließt.
Also, wir können ja mal querrechnen. Wenn 100.000 Euro abfließen im Jahr, dann haben wir irgendwie unsere Promille an der Versicherung gut. Einmal. Und dann sind die weg. Wenn man die immer, also bei mir wären es jetzt 20 Jahre gewesen oder fast 20, wenn dann sich ein Betrag bis dahin aufgebaut hätte, also im Mittel hätten dann da sag mal, war ja nicht von Tag 1 so, aber am Ende wäre es ein bisschen über 1 Million gewesen. Nehmen wir mal an, 1/2 Million hätte im Mittel da weiter rumgelegen. Dann hätten die ja was tun können. In welchen Geldanlagen auch immer. Die aber dann der Firma gehört hätten oder in Immobilien mit Faktor 6, 7, 8, 9, 10 hochgehebelt gewesen wären. Da hätten wir ja schon die eine oder andere Summe gehabt. Und mit 500.000 Eigenkapital kann man auch vielleicht nicht ganz 5 Millionen, aber 3 Millionen Immobilien bewegen schon.
Also ich bin überzeugt, dass die meisten, darf ich so Banker sagen, die meisten Banken und die meisten geschäftsorientierten Bankberater eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeit haben, so einen Unternehmer zu begleiten und die Gelder, die da sind. Also da hat ja jede Bank ihre eigenes Spektrum an Möglichkeiten und da diese Art der Altersvorsorge sowas von klar kalkulierbar ist, ich weiß ganz genau, wann welcher meiner Mitarbeiter zu welchem Zeitraum welches Geld zu erhalten hat. Wir lassen uns gar nicht darauf ein, irgendwelche Renten. Es gibt einmal Auszahlungen,
Und fertig.
dann kann ich die Mathematik beherrschen und gut. Und dann weiß ich ganz genau, die Anlagen müssen da und da jeweils fällig sein, dass ich diese und jene Leistung bezahlen muss. Also mathematisch ein tolles Spiel, und ich kann mich zwischen all den Anlageentscheidungen, die das unterstützen und fördern, entscheiden, wenn zu dem Zeitpunkt X immer die jeweilige Summe auch da ist. Also für das Unternehmen absolut kalkulierbar, für den Banker kalkulierbar und es gibt ja kein Ende des Systems mit jedem neu hinzukommenden Mitarbeiter. Je jünger, desto interessanter. Selbst Mitarbeiter, die verloren gehen, die kündigen und weggehen, fördern das System im Grunde genommen. Weil diese klassischen Gewinne, die sonst in der Versicherungswirtschaft stattfinden, die finden dann eben im Unternehmen statt.
Also das muss man sich immer mal auf der Zunge zergehen lassen und da kann man sich ja Frage stellen, wenn das so cool ist, warum machen das ja nicht alle? Müssen wir gleich nochmal beleuchten. Aber das heißt ja, also die Kohle bleibt da. Wenn der Mitarbeiter geht, aus welchen Gründen auch immer, bleibt die Kohle immer noch da, weil wir zum Beispiel gesagt haben, zum, ich sag mal eine Zahl, zum 65. gibt es 50.000 Euro und solange bleibt das Geld auch von ehemaligen Mitarbeitern auf diesem Konto. Oder in
Ja,
dieser
bestimmt.
Anlage oder in diesem Bereich. Und wenn er dann hoffentlich sein Rentenalter erlebt, dann kriegt er eine Einmalzahlung, die vereinbart ist. Und dann haben wir auch das Risiko der Restlebigkeit nicht, weil das macht es natürlich sehr aufwendig und sehr schwierig zu kalkulieren. Und wenn wir eine Geldanlage haben und wissen, ach guck mal, der Ralf Werner, der geht in 2 Jahren Ruhestand oder der Uli, und dann haben wir den 50.000 Euro zugesagt, dann haben wir ja früh genug. Wie sagst du so schön, rein mathematisch, die Chance sagen, okay, da lösen wir die Anlage ein Jahr früher auf und dann steht die zum Stichtag, stehen dann die 50.000 Euro zur Verfügung, dann zahlen wir die aus und gut ist.
Uli, wenn du es genau nimmst, wenn du weißt, dass 100.000 Euro jedes Jahr reinkommen, ja, dann brauchst du manchmal gar keine Anlagen auflösen, wenn du für 30, 40, 50.000 auszahlen musst, weil die auch aus dem Geld genommen werden können, das gerade
Richtig,
reingekommen
genau.
ist. Also, wenn man das Spiel erstmal eine Weile durchlebt hat, ja, dann merkt man, was es für eine große Flexibilität und was für eine Unternehmensstärkung dabei wirklich auch passiert.
Interessanter Denkansatz, genau. Ich muss es ja gar nicht auflösen, ich habe ja genügend Zufluss.
So ist es.
Das hört sich ja zu gut an. Wo ist da der Haken?
Also der größte Haken begegnet dem Unternehmer eigentlich morgens, wenn er im Bad steht, weil da schaut er in den Spiegel hinein.
Na.
Und dann muss er sagen, ah, ich muss es mal verstehen, was ist das bisherige System, das ich kenne? Was ist die Alternative und wozu führt die? Und da gibt es Unternehmer, die trauen sich das nicht zu, in Eigenverwaltung, in Eigenverantwortung zu gehen. Die sind lieber fremdverantwortlich. Es gibt aber auch viele Unternehmer, wenn die das einmal begriffen haben, ist der einzigste Vorwurf, den ich höre, warum bist du nicht vor 10 Jahren zu mir gekommen? Aber dann gehen die in die Handlung. Und das ist immer noch unsere Hauptaufgabe, reduzieren unsere Risiken, maximieren unsere Ergebnisse. Dazwischen bewegen wir uns als Unternehmer.
Jetzt haben wir ja eben gesagt, sei ein bisschen unfair im Markt. Ich glaube, den Schleier müssen wir noch lüften. Warum wäre das unfair im Markt? Ein bisschen.
Naja, was macht die Bank klassisch? Was ist ihr Auftrag? Manchmal steht hinter der Bank noch ein Kooperationspartner, eine Versicherung,
Ja, klar, immer.
und dann gibt es da eben auch klare Vorgaben, möglichst die eigenen Bankpartner mit ins Spiel zu bringen. Und dann ist eben die Frage, tue ich meinem Kunden wirklich diese Stärkung an, die ich von ihm mir wünsche? Oder tue ich es nicht? Oder habe ich die Möglichkeit, Alternativen ins Spiel zu bringen, um meinen Bankkunden so stark zu machen, dass ich ganz andere Geschäfte, und zwar dauerhaft, statt einmal Provision über die betriebliche Altersversorgung, fließen mir ständig Kapitalströme zu, die mir viele Anlagemöglichkeiten bringen und wie gesagt, meinen Bankkunden permanent stärken. Und wenn ich das schaffe, dann gibt es vielleicht auch Unternehmer, die sagen, ich glaube, du musst mal zu meiner Bank gehen. Die haben nämlich ganz andere Förderwege und ganz andere Unterstützung angeboten als das, was ich woanders bisher erlebt habe.
Und ich finde, man sollte den Unternehmern ja die Wahl geben. Weil, fassen wir nochmal zusammen. Also gesetzlich sind wir sowieso verpflichtet, was zu tun. Haften tun
Genau.
wir sowieso dafür. Und jetzt mal aus Bank- und Unternehmersicht betrachtet. Wenn das Geld wegfließt vom Unternehmer und von der Bank an in 90% der Fälle eine andere Versicherung woanders, ist jetzt nicht die eigene. Über diese 5 bis 10% kann man ja reden, es ist alles gut. Aber wenn wir es richtig drauf hätten, und ich bin ja jetzt seit 30 Jahren im Bankbereich unterwegs, also die Zahl ist nicht besser geworden. Also, wenn wir so arbeiten wie vorher, bleiben wir weiter bei 5 bis 10% Marktanteil und that's it. Also von daher haben wir damit einfach gar keinen Stress. Und was wir mit unfair meinen, ist, wenn man jetzt diesen Informationsvorsprung nutzt, und sagt, ich will ja gar nicht die eigene Organisation schwächen, sondern Ziel ist die, die woanders sowieso versichern. Und wenn man dann sagt, guck mal, das sind die Vorteile und die Nachteile, wenn du es auslagerst, musst du dich halt nicht kümmern, aber wenn du es auslagerst, du hast alle Risiken dieser Welt. Jetzt wird man natürlich sagen, ja, unsere Organisation, da passiert ja genau nichts. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass da nichts passiert. Die sind groß genug. Was soll da bei der Sparkassenversicherung oder bei der R&V, was soll da passieren? Also, oder bei den Genossen in Bayern, bei der Allianz. Alles gut. Aber 90% werden ja woanders abgeschlossen. Also gucken wir mal auf die. Und 90% dieser Gelder fließen von der Bank weg und die fließen auch vom Unternehmen weg. Die haben wir weder im Zugriff von der Liquidität noch im Zugriff als Sicherheit noch im Zugriff von der Gesamtbonität des Unternehmens. Die sind einfach nur weg. Inklusive der privaten Haftung des Unternehmers. Und genau für die. Wie muss man das denn genau praktisch machen? Also nehmen wir an, wir würden den Unternehmern eine Alternative geben. Sagen, du musst sowieso was tun. Mach es so oder mach es so. Vor- und Nachteile können wir ja durchaus auch nochmal tiefer beleuchten. Und wenn der sich jetzt dafür entscheiden würde, zu sagen, ich mache das jetzt mit der, wie heißt der vornehme Zungenbrecher, pauschal dotierten Unterstützungskasse, so heißt das, oder?
Jawohl.
Bei Siemens ist die Siemens-Rente, bei Bosch die Bosch-Rente. Bei uns ist es eben die, wie auch immer. Der kann man ja einen Namen geben. Wie funktioniert das denn ganz, ganz praktisch? Was macht man denn dann, um so ein System unternehmensintern, also quasi Bank- und unternehmensintern umzusetzen?
Da gibt es verschiedene Ansätze. Das eine ist natürlich, wenn ich so einen Kunden als Bankkunden gewinnen will und kläre ihn da über alternative Wege auf gegenüber dem, was er schon hat, dann bringe ich einfach mal einen Spezialist aus dem Bereich mit ins Gespräch. Denn wie du vorhin schon gesagt hast, das müsste doch eigentlich jeder machen, aber es macht nicht jeder, weil diese Informationen nicht jedem vorliegen. Komme
Genau.
ich jetzt als Berater aus dem Bereich betriebliche Altersvorsorge, habe ich schon ein Problem gegenüber dem Unternehmer, weil der erstmal beide Hände gerne vorwählt, schiebt und sagt, oh, betriebliche Altersvorsorge haben wir doch schon. Was zum
Ja, das ist ja
Beispiel?
langweilig, ist kompliziert, ist sowieso
Genau.
doof. Und außerdem habe ich einen guten Kumpel von der Versicherung und der hat das schon alles gemacht.
Genau. Habe ich aber jetzt einen Bankberater oder einen Steuerberater, auch die wachen zunehmend auf und sagen ganz aktiv, geh mal ins Gespräch mit einem Spezialisten wie dem Ralf-Werner Barth. Dann plötzlich entsteht eine ganz andere Ebene und es wird über Zahlen, Daten, Fakten und nicht mehr über Meinungen gesprochen. Und dann werden Perspektiven ausgearbeitet. Und dann ist es plötzlich ganz schnell klar. Wir sind so weit heute, dass wir sagen können, wir können diese pauschal dotierte Unterstützungskasse wie ein Kuchen in kleine Scheibchen aufschneiden und sie könnte theoretisch den Banknamen oder den Steuerberaternamen tragen, und muss nicht jedes Mal den Namen des Unternehmens tragen. Auch das hat manchmal eine Außenwirkung, die für Reputation auf der gesamten Ebene, auch gegenüber den Mitarbeitern zum Beispiel, sehr wirksam ist.
Also da hat man quasi eine, nicht die Siemens-Rente, sondern die VR-Bank oder die Sparkasse vor Ort Rente.
Zum Beispiel. Genau.
Das ist ja durchaus auch nicht verkehrt, weil dann hätten wir ja auch da die Geschichte, dann haben wir es beiderseits im Zugriff. Bei der Bank ist es schon Liquidität, die noch da bleibt und beim Unternehmen ist es auch noch Geld im Zugriff.
So ist es. Also es gibt heute so viele wertvolle, aber auch bewährte Konzepte. Ich meine, die pauschal dotierte Unterstützungskasse ist über 180 Jahre alt. Das hat sich halt früher nur ein Konzern wie Siemens mit einem entsprechend großen Syndikusabteilung leisten können. Und die haben das einfach eines Tages mal ausgedealt mit dem Gesetzgeber. Aber heute kann ich das runterbrechen auf einen 3, 5, 10, 20-Mann-Betrieb und kann das wirklich portionsgerecht aufteilen und dem Unternehmen ermöglichen. Und dann ist eben immer die Frage, bin ich richtig aufgeklärt und welche Entscheidung treffe ich am Ende des Tages? Und leider gibt es bei uns eben auch viele Unternehmen in der Versicherungswirtschaft, in der Bankenlandschaft, die nur Aufklärung aus einer Richtung betreiben, nämlich der geschäftlichen Vorgabe. Ist verständlich, aber führt nicht immer zu den Zuwächsen und den Ergebnissen, die ich eigentlich im Unternehmen haben will. Und deshalb, wenn ich unfair bin gegenüber dem Wettbewerb, bringe ich meinen Kunden so viel Wettbewerbsvorsprung, dass er auch mir wieder neue Kunden bringt und neue Geschäftspotenziale.
Ja, das ist eine gute Kurve zum fast Schluss, weil ich würde gerne noch eine Kurve draufsetzen. Viele unserer Mittelständler beklagen sich ja über den angeblichen Fachkräftemangel. Und dann ist ja schon auch wieder die Frage, wie spiele ich denn so ein Tool, wenn ich einen Bewerber vor mir sitzen habe? Die haben ja zum Teil die, nehmen wir mal an, so die klassische Situation, man sitzt irgendwo als Mittelständler und um die Ecke ist noch ein großes Industrieunternehmen, was einfach deutlich und fett mehr zahlt. Und dann könnte ich ja, wie könnte ich denn argumentieren, wenn ich da so einen Bewerber vor mir sitzen habe, muss ich sagen, du, wenn du zu den anderen gehst, da kriegst du so ein klassisches Angebot, 250, 300 € Gehaltsumwandlung in dem. Bei uns ist es anders. Was erzählen wir denn dann? Warum ist es
Ich
viel
würde
besser?
es ganz anders aufbauen. Ich stehe in dem Verhältnis zu einem großen Unternehmen, das locker mal 300, 400, 500 € Gehalt mehr in die Hand nehmen bereit ist. Und ich habe jemanden mir gegenüber, der zu uns passt, der dem ich aber nicht diese Summen bezahlen kann und will. Und dann sage ich ganz einfach, pass auf, du kannst bei uns für dieses Gehalt zusätzlich eine Rentenkarriere machen. Du kriegst jetzt 100 € betriebliche Altersvorsorge, die wird zwar aus deinem Gehalt gewandelt, aber wir steuern das so, dass du dafür 0 Cent Nettoaufwand hast. Und was kriegst du für diese 0 € Aufwand nur am System teilnehmen? Du bist jetzt 30, du kriegst 50.000 € zum 67. als Auszahlung für deine Rente. In 4 Jahren setzen wir da nochmal 45.000 € drauf Und 4 Jahre später nochmal ungefähr 30, 35.000. Das
Wow.
heißt, wir schaffen, wenn du bei uns die nächsten 10, 12 Jahre bist, über 120, 140.000 Euro Renten Zusage für dich, für die du aus deiner Tasche nichts bezahlen musst. Die 250 Euro, die du woanders machst, da zahlst du 125 Euro aus deiner Tasche. Du nimmst bei uns nur am System teil. Damit habe ich einen echten Äquivalent gegenüber den anderen Anbietern am Markt. Und dadurch, dass es nicht auf einmal passiert, sondern immer wieder passiert, jedes Jahr der Kontoauszug da ist, wie viel Geld da ist, habe ich auch eine viel stärkere Identifikation mit der Leistung und eine viel größere Überzeugung, beim richtigen Arbeitgeber zu sein.
Jetzt heißt es nur noch in den Bankentscheiderköpfen zu sagen, was der Ralf Werner und der Uli da erzählt haben. Also so richtig glauben können wir das ja gar nicht. Das ist too good to be true, würde man auf gut Englisch sagen. Das wüssten wir doch alles, wenn das stimmen würde, wüssten wir doch alles. Natürlich stimmt das, aber wir haben keine Märchenstunde. Die Interessenslagen sind möglicherweise anders oder der strategische Fokus. Und ich glaube, dass gerade wenn wir gucken, jetzt nochmal, auch nicht um da immer Salz in die Wunde zu streuen, sondern um die Perspektive nach vorne aufzumachen. Wenn wir bis jetzt einen Marktanteil von 5 bis 10% in dem Bereich haben, und nehmen wir mal an, wir würden sagen, bei 50% Kundenbesitz sollten wir eigentlich einen wenig höheren Marktanteil haben. Weil grundsätzlich würde ich der regionalen Bank eine relativ hohe Ehrlichkeit und ein regionales Interesse auch an einem gesunden Mittelstand und zutrauen und selbstverständlich auch gönnen. Und wenn es da auch den entsprechenden Ertragsanteil zu gibt, ist es für alle Beteiligten gut, wenn die Kohle einfach vor Ort in der Region bleibt. Nehmen wir mal an, da kommt jetzt der ein oder andere auf die Idee, Ralf Werner zu sagen, ja, hört sich gut an, wie kann ich mich denn da mal noch ein bisschen tiefer reinfuchsen, weil es hört sich ja schon mal gut an. Allein mir fehlt der Glaube, kann man da noch ein bisschen Beweislage schaffen. Wie wird man das denn machen?
Oh, das ist relativ einfach. Im Grunde genommen, wenn ich einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Firma im Auge habe, ob die nun 10, 20 oder 50 Mitarbeiter hat, ich kann ja, ohne dass ich die Mitarbeiternamen in irgendeiner Form herausgebe, kann ich mir ja aufgrund der Geburtsdaten, kann ich ja eine ganz konkrete Musterberechnung einmal erstellen und anhand von dieser Musterberechnung kann ich mich genau entlanghangeln. Sie ist vom Wirtschaftsprüfer erstellt. Ich kann all die Belege, die notwendig sind, bis hin zu den gesetzlichen Grundlagen, die kann ich mir alle anschauen. Da kann nichts anderes auffallen, als das ist mir bisher nicht aufgefallen, aber es gibt es. Ja, also. Und das würde man dann einfach in Form einer Musterberechnung darstellen und würde mal beispielhaft zeigen, wie alle Beteiligten daran involviert sind und auch partizipieren. Und ich glaube, Zahlen sprechen bei Banken ziemlich klare Sprachen.
Also, wir werden deine Adresse natürlich hier in den Shownotes verlinken. Falls Sie aus welchen Gründen auch immer nicht sichtbar sind, dann ihr wisst ja, meine Adresse habt ihr ja alle. Den Kontakt zu Ralf Werner Barth stelle ich natürlich gerne her. Und dann können wir einfach im bilateralen Austausch zwischen euch und Ralf Werner oder im Dreier bin ich gerne dabei, wenn wir da nach Lösungen suchen. Weil auch da wird es ja so sein, so ganz ohne Ansprachehilfe, ganz ohne Argumentationshilfe, ganz ohne das passende Mindset. Da sind wir auch wieder bei kaufen lassen statt verkaufen müssen, Nutzenorientierung, Förderauftrag genossenschaftlich oder wie heißt das, der öffentliche Auftrag der Sparkassen. Da haben wir ja immer eine gewisse Verpflichtung, unseren Mittelstand zu stärken und finanzielle Wege aufzutun. Und wenn das irgendwo einzahlt, dann meldet euch gerne und dann gehen wir gerne vertiefende Schritte. Und Ihr wisst ja schon, so die ein oder andere Idee kennt er ja, zwei Ebenen, den Nutzen in der Beratung erhöhen und den Nutzen weit über die Beratung hinaus erhöhen. Und da hätten wir mal wieder ein Beispiel, dass es jenseits der normalen Welt auch noch eine andere gibt. Und solange wir die den anderen lassen, habt ihr da keine Meriten, keine Ehre und kein Ertrag draus. Und die Leute denken, naja, wieso weiß ich das denn von anderen, aber nicht von meiner eigenen Bank vor Ort? Da bin ich jetzt ewig lang Kunde. Wieso müssen mir das wieder andere Leute erzählen? Ja, genau. Und so ein bisschen gepiekst an der Stelle, ihr wisst ja, so ein bisschen provozieren und lästern tue ich ja schon immer ganz gerne. Aber für nett wäre man ja auch als Trainer und Coaches und Wegbegleiter nicht bezahlt, sondern für Ergebnisse. Und damit hätten wir wieder einen guten Punkt zu sagen, da können wir wieder in irgendeine Nische vorstoßen, die der breite Markt nicht hat. Ralf Werner, das ist das Schlusswort und ich sage schon mal ganz herzlichen Dank.
Ja, ich sage auch herzlichen Dank. Nach über 40 Jahren in der Assekuranz kenne ich die Systeme und es ist immer wieder erhellend, wenn man etwas, das lang da ist, aber nie erkannt wurde, aufzeigen kann. Und es ist einfach auch dankbar. Meistens entstehen daraus sehr viele langjährige und ertragreiche Beziehungen und sollten Fragen auftauchen, sind wir immer bereit, die auch faktenorientiert zu klären. Vielen Dank für die Gelegenheit, lieber Uli, und fürs Gespräch.
Alles Gute, vielen Dank, dass ihr wieder da wart. Vielen Dank, Ralf. Und naja, dann haben wir wieder was zum Nachdenken, wie wir 2025 mal wieder weiter richtig rocken. Also, macht's gut. Bis in 2 Wochen zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
Wegebedarf, Bank neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Shownotes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.